Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Patrick Herrmann.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Ich habe darüber nachgedacht. Zum einen habe ich gedacht, es ist die Jöllenbecker Straße. Die ist echt laut. Ich lebe da in der Nähe und zum anderen ist es aber die Natur, Teutoburger Wald.
Mein Bielefeld-Platz.
Mein Bielefeld-Platz ist der Siggi und die Altstadt. Da sitze ich gerne im Café.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Ambivalent. Zum einen, weil Bielefeld eine wunderschöne Stadt ist und ich aber aus dem Rheinland komme und das nicht immer so matcht mit den Menschen.
Patrick, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Patrick, ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen anders als sonst hier sitze. Das kann was mit deiner Profession zu tun haben. Du bist Coach, Trainer, Autor und eins deiner Themen ist Körpersprache. Was sagt dir mein alter, müder Körper gerade?
Also ehrlich gesagt sehe ich gar keinen müden Körper. Ich sehe sehr viel Energie. Wir hatten natürlich auch schon ein bisschen Gespräch vorhinein und so. Ich finde, du hast sehr viel Energie in deinen Augen. Mhm. Ja, da ist ein bisschen Leidenschaft und ein bisschen Humor, ja, so neckiger Humor. Und du hast sehr viel Biss. Also ich glaube, wenn du dich irgendwo reinbeißt, deine Kieferknochen sind sehr ausgeprägt und du machst gerne so.
Yeah.
Ja, wenn du dich irgendwo reinbeißt, könnte ich mir vorstellen, kannst du dich auch ganz schön verbeißen. Und das fällt den Menschen dann meistens schwer loszulassen.
Interessant. Interessant.
Ja.
Sehr interessant.
Jetzt sehe ich gerade deine Stirn so, was ist das jetzt gewesen, ne?
Ja.
Da habe ich einen Treffer gelandet.
Ja, du hast einen Treffer gelandet, auf jeden Fall. Total spannend. Ja. Körpersprache ist, habe ich gerade schon gesagt, eins deiner Themen.
Ja, mein Thema eigentlich. Ja, genau.
Erzähl, wie hat sich das entwickelt?
Das ist so entstanden, dass ich irgendwann mal ein Buch von Sami Molcho in die Hand bekommen habe. Hat ja meine Geschichte, lange Vorgeschichte und so. Ich habe spät das Lesen angefangen und dann habe ich irgendwann Sami Molcho entdeckt. Und ich glaube, ich habe in dem Buch von Sami habe ich die Fragen meiner Kindheit oder meines Lebens, kann man sagen, irgendwie gefunden. Denn ich habe mich immer aus der eigenen Mobbing-Erfahrung habe ich mich immer gefragt, wieso tun die Menschen eigentlich das, was sie tun? Mhm. Warum machen die das? Und in der Körpersprache habe ich für mich ganz, ganz viele Lösungen gefunden. Weil ich habe nämlich verstanden, wie Menschen, oder ich glaube, verstanden zu haben, wie viele Menschen ticken. Also was sie brauchen, weil das ist ja das, was die Körpersprache ausdrückt. Ne? Mhm. Also Gefühle, Emotionen und auch Bedürfnisse. Und als ich das verstanden habe, war das für mich so wie so ein, der Almanach. Ne? Oh ja, die heilige Schrift sozusagen.
Da sind jetzt gerade ganz viele Sachen drin. Ja. Du hast gerade gesagt, warum tun Menschen, was sie tun? Das ist dein Motor, das ist dein Antrieb. Das hat dich schon immer interessiert.
Voll.
Aus einer Mobbing-Erfahrung heraus. Heißt, du hast schon als Kind relativ schnell in der Interaktion mit Menschen gemerkt, ob was stimmt oder nicht. Oder hol mich ab, was hast du?
Nee, ich war und bin, wie viele gar nicht wissen, ich bin gar nicht so die Rampensau. Also ich bin das, wenn ich sicher bin in meinem Fach und so, dann kann ich das sein. Kann ich dieses Feld bedienen. Aber eigentlich bin ich so ein eher ruhiger, introvertierter Typ. Also wenn ich das Feld nicht kenne, dann bin ich nicht jemand, der auf eine Party kommt und sagt, hey, hier bin ich. Ja, sondern da gucke ich erstmal, beobachte ich. Mhm. Und in meiner Kindheit war das natürlich noch viel ausgeprägter. Und ich war eher der Typ, der sich so ein bisschen zurückgehalten hat und in die Opferrolle gegangen bin. Ne? So, und dann Wenn du sowas kreierst schon alleine, dann kommen natürlich die Leute, die suchen die Opfer, ne? Und dann drauf.
Was ist da passiert? Also wie war da die Interaktion?
Ich bin ja in so einem kleinen Dorf aufgewachsen, ne? Da im Rheinland und in so einem Dorf. Früher sind wir rausgegangen, ne? Und sollten zurückkommen, wenn es dunkel wurde, ne? So und dann waren da einfach andere Jungs und die haben einfach irgendwann das schwächste Glied sozusagen gesucht und das war ich.
Was hatte ich zum schwächsten Glied gemacht?
Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich glaube zum einen, weil ich mich so gefühlt habe und zum anderen, weil ich das natürlich auch dadurch ausgestrahlt habe. So, und wenn ich das ausstrahle, ne, guck mal, da ist das kleine Rehlein, ne, und darauf kannst du rumtrampeln, dann gehen die natürlich da drauf. Ist doch klar. Die gehen nicht zu denen, die stark sind und oh, da könnte ich Gegenwind bekommen, sondern die gehen dann da drauf. Mhm. So, das war so meine Erfahrung. Ich habe mich immer gefragt, warum tun die das? So, heute weiß ich, dass ich sehr sensibel bin, dass ich gar nicht so dieses ne, hier bin ich und hau drauf. So, das konnte ich nie, das habe ich nie mitgespielt oder sehr selten zumindest. Ne?
Wenn man jetzt den kleinen Patrick sich vorstellt in einem kleinen Dorf im Rheinland, kriege ich den jetzt erstmal nicht überein mit dem Mann, der mir gegenüber sitzt. Du bist ja wirklich eine Erscheinung, ne? Du bist richtig groß, du bist tätowiert, du bist für mich sehr extrovertiert wirkend.
Ja.
Du erzählst frei von der Leber weg. Der Transfer von einem kleinen Patrick, der gemobbt wurde, bist.
Genau, das war die Körpersprache. Weil ich habe irgendwann, ich bin ja durchs Leben gegangen, ich war 14 Jahre bei der Bundeswehr, ich habe es als selbstständiger Tätowierer versucht und so. Ich habe also viel ausprobiert in meinem Leben. Aber bis ich Vater geworden bin, wusste ich eigentlich nicht so wirklich, was mache ich da eigentlich? Keine Ahnung. Wer bin ich, wenn ja, wie viele? Yeah. So, ne? Immer noch auf der Suche. Und dann habe ich ja mit 32 mein Fachabi nachgeholt hier in Bielefeld, nach der Bundeswehrzeit. Und da bin ich dann in so ein Seminar gekommen und da war ein Körpersprachetrainer. Jetzt hatte ich so dieses Buch, oh, spannend. Und auf einmal kommt 2 Monate später so ungefähr, ne, kommt ein Körpersprachetrainer und macht ein Seminar. Und der hat mir ein Feedback gegeben, das hat so dermaßen eingeschlagen.
Welches?
Das Feedback war, ich dachte, guck mal, ich bin so ein geiler Typ, ja? Hab mir so einen schönen Panzer zurechtgelegt, ne? Den ich ja auch brauchte, der mir wirklich auch geholfen hat, weil ich ja sensibel war. Der mich lange Zeit auch geschützt hat, der mich aber auch Energie gekostet hat. Mhm. So, und jetzt kommt da einer, kennt mich nicht und sagt, sag mal, warum trägst du eigentlich so einen riesen Panzer vor dir her? Und in dem Moment dachte ich, mich zerreißt's. Ich dachte, das kann nicht wahr sein, weil ich ja tief im Inneren wusste, der hat's voll auf den Punkt getroffen. Hätte er nicht gesagt, dass in dieser Sensibilität, die er sieht, die er wahrnimmt, hätte er nicht gesagt, dass das eigentlich mein Fund ist, meine Stärke, dass ich, ob ich das mal ausprobiert hätte, dann wäre ich wahrscheinlich lost gewesen. Aber er hat das gesagt und da habe ich gedacht, boah krass, das hat ja noch nie jemand gesagt. Ja, das ist ja ein Ding. So, und in Schule kriegst du auch kein Feedback über die Social Skills, das ist ja kein Fach. Da sagt dir keiner, Mensch, du kannst aber gut reden, die hören ja Leute zu. Ja? Solltest du mal ausbauen oder du bist ziemlich sensibel, das solltest du mal ausbauen, nutz das doch. Ja, sagt ja kein Lehrer, ist kein Fach. So, und deswegen ist das total verkümmert und da hat aber jemand etwas angesprochen und hat das gesehen, dass ich mich da kleiner mache, dass ich mich da schütze und so. Und das war gleichzeitig das Schlimmste, was mir, also wirklich, das war wirklich emotional, war das richtig hart. Und gleichzeitig aber das Beste, was mir je passieren konnte.
Hast du eine Antwort gefunden, warum du dir diesen Panzer gebaut hast?
Ja klar, weil ich ja geglaubt habe, das ist falsch.
Was dich?
Ne, schau, du, alleine wenn du redest, ne, ich hab gerne geredet, ne, ich habe rausgefunden, dass mein Vater auch jemand war, wenn der auf Partys war, hingen alle um ihn rum, der hat Geschichten erzählt und so, der konnte super Geschichten erzählen. Und wenn ich aber erzählt habe, als Kind, habe ich immer das Feedback bekommen, halt die Klappe, misch dich nicht ein, du bist noch hier Krümel, ne? Wenn der Kuchen redet, hat der Krümel Pause und so. Wenn du ständig so ein Feedback bekommst, in der Schule dann und überall, dann erzählst du dir irgendwann, okay, das ist nicht richtig und das muss ich abstellen. Genauso wie Sensibilität. Ich bin super nah am Wasser gebaut. Mhm. Ja, stell dich mal nicht so an.
Bist du damit aufgewachsen, dass Jungs sowas nicht machen?
Voll. Ja, voll, stell dich nicht so an, du bist jetzt langsam in dem Alter und so, ne, wo man nicht mehr weint und so, dieses ganzes Programm. So, und dann musst du dich irgendwie schützen, dann musst du dir ein dickes Fell anlegen, was dich davor schützt, das bloß keinem zu zeigen. So, und dann auf einmal kommt jemand und sagt, das ist doch völlig in Ordnung. Das ist doch voll deine Stärke. Ich dachte wirklich, bei mir trifft ein Meteorit ein, ja. Also ich war vom Donner getroffen. So, und weil ich aber dann erkannt habe, dass der mich gesehen hat, und das ist ja das Spannende. Und das ist das, was ich in meiner heutigen Arbeit lebe. Wenn wir gesehen werden, und zwar mit all dem, was wir vielleicht auch schützen, dann den meisten Menschen geht das dann so. ich will mehr, erzähl mir mehr. So.
Wie mich?
Das ist sieh mich, sieh mich, total wichtig für Menschen. So, und das war es letztendlich. Und das war für mich wirklich von einem auf den anderen Tag, weil mein Leben nicht mehr so, wie es ist. Mhm.
Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass damit einhergeht, dass Menschen sich demaskiert fühlen, ne? So, dass sie versuchen, irgendwas zu verbergen. Mhm. Und du sagst dann on point, ja, aber ne, ich sehe hier, da, in deinem Gesicht sehe ich das und das und das.
Ja. Ja, ich habe aber noch, wenn du das wertschätzend machst und wenn du hinterher auch sagst, hey, das ist eine Stärke. Mhm. Ja? Warum nutzt du das nicht? Mach dich nicht klein, lass los, was auch immer. Ja. Meine Erfahrung ist dann, sie sind kurz irritiert, geschockt, so wie ich ja auch, aber dann ist so, oh, das hat mir noch nie jemand gesagt. Wir machen sowieso viel zu wenig Stärkenarbeit. Also
das, was dir damals bei dem Vortrag jemand gesagt hat, ist das, was du auch weitergibst.
Ja.
Und
voll.
Und das Bedürfnis, gesehen zu werden, das Bedürfnis, Unterstützung zu bekommen, das ist groß bei der Menschheit, ne?
Voll groß.
Ja.
Ja. Und deswegen entstehen ja auch Konflikte. Mhm. Ich glaube, das ist eine der Hauptursachen, wieso Konflikte entstehen. Weil wir nicht mehr gesehen werden. Mhm. Ne? Also, und wenn wir nicht gesehen werden, dann machen wir irgendein Verhalten nochmal mehr. Mhm.
Ob es in einer Partnerschaft ist, dass man
macht
oder was weiß ich. Ja.
Dann mache ich mehr Stunk, dann mache ich vielleicht Konflikte oder so, weil vielleicht werde ich ja dann gesehen. Ne?
Ja.
Ja.
Glaubst du, dass sich das nochmal zugespitzt hat in den vergangenen Jahren, das Bedürfnis, dass sich auch jemand um einen kümmert? Das ist häufig mein Gefühl, dieses Bedürfnis nach Unterstützung, ich bin überfordert mit der Welt, ist das alles so viel, kann mir jetzt mal einer helfen?
Ich glaube, Corona war da tatsächlich ein Brandbeschleuniger, glaube ich auch. Also ich erlebe Menschen immer öfter auch einsam, obwohl sie gar nicht einsam sind, aber weißt du, wir reden nicht mehr viele reden nicht mehr über das, worum es eigentlich geht. Wir haben uns mittlerweile auch schon mit so einem Hey, wie geht's dir? Gut arrangiert. Mhm. Obwohl wir fühlen, das ist gerade nicht gut. Ja. Ich kenne dich doch. Und dann wollen wir das nicht mehr ansprechen, weil wir Angst haben, wie gehen wir jetzt damit um, weil wir nicht mehr lernen, das zu tragen. Weil wir vielleicht selber viel zu viel zu tragen haben. Also da ist sehr, sehr viel auf den Schultern. Das ist ja das Schöne bei der Körpersprache, ne? Last auf den Schultern. Ja. Das sieht man manchmal sogar.
Ja,
ne?
Total.
Ja,
total.
Ja.
Ich hatte letztens ein total spannendes Gespräch mit einer Psychiaterin, die darüber erzählte, wie ihr beruflicher Alltag so ist und dass sie es erlebt, dass ganz viele Leute zu ihr kommen und sagen, bitte richten Sie das für mich. also dieses Gefühl, ich möchte die Verantwortung gar nicht selbst mehr tragen, das soll jetzt jemand anders für mich machen. Ja. Wie empfindest du das als Coach?
Ich würde zurückgehen wollen, nochmal so ein bisschen um meine These, warum das alles so ist. Also wir haben in den letzten Jahren ist einfach vieles zusammengekommen. So, und ich glaube, das ist ein Grund, warum das so ist. Also wir haben zum Beispiel eine überalterte Gesellschaft. Also das heißt, die Babyboomer gehen jetzt sukzessive immer weiter in Rente. Die Babyboomer, die Generation gibt's so nicht. Aber das ist jetzt ein Vehikel, um zu erklären, die Leute, die jetzt kurz vor der Rente sind, die in dem Alter sind, die haben teilweise nicht ihre Traumata bearbeitet. Mhm. Ja, also das heißt, meine Eltern zum Beispiel, die haben noch nicht aufgearbeitet, was sie erlebt haben, dass sie geschlagen worden sind, was die Nachkriegsgeneration und so weiter. So, das ist der eine Punkt. Das heißt, die sind jetzt gerade massiv überlastet, zum einen deswegen, weil das jetzt hochpoppt. Je älter wir werden, desto weniger können wir den Scheiß da tragen. Mhm. Dann poppt der immer häufiger hoch. Und jetzt kommt zusätzlich, jetzt müssen die auch noch in der Masse ihre Eltern pflegen. Mhm. So, da kommen auf einmal wieder die ganzen Konflikte hoch. Die haben mich früher geschlagen, jetzt soll ich die pflegen. All sowas kommt, ne? Überforderung. Und gleichzeitig sind die auch noch Leistungsträger. So, das ist jetzt die eine Generation. Jetzt kommt eine andere Generation, die es auch so nicht gibt, aber das jüngere Alter, was schon immer so war, seit 3000 Jahren sagen wir, dass die Jugend zu nichts zu gebrauchen ist, so ungefähr, ja. Die haben andere Werte teilweise. Die sind unfassbar unterschiedlich. Wir können ja auch gar nicht sagen Gen Z und so weiter, ja, ne? Weil das einfach sehr, sehr unterschiedlich ist, wie die ticken. Aber die haben andere Werte. So. Und das ist ein Riesenthema. Dann haben wir Corona gehabt, dann haben wir Überforderung gehabt, Inflation, ne? Also da kommt einfach unglaublich viel zusammen. Und das alles in Summe ist ein Riesenthema.
Ja.
So, dann haben wir Schulsystem immer noch nicht im Griff. Ist für mich ein Riesendorn im Auge, ja. Also da auch da nur Überforderung, ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, gruselig.
Ja.
So. Und das ist alles so in Summe einfach ein riesengroßes Problem.
Ja.
So, und ich ehrlicherweise weiß ich noch nicht, wie das alles so lösbar ist, aber für mich ist es das erklärbar, warum die Leute gerade so angespitzt sind, warum die so, ne, viel zu tun haben.
Ja.
Psychische Erkrankungen gehen hoch, ne, weil sie natürlich auch merken, ich muss da jetzt was tun.
Und du bist jemand, der Menschen hilft, der Menschen unterstützt. Wer unterstützt dich?
Naja, ich habe meine Therapeuten, ich habe meine Coaches. Ich mache ständig Weiterbildung, weil ich das mag, auch mich zu entdecken.
Du kannst auch nicht es gut sein lassen, ne? Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen. Also es muss weitergehen bei dir, oder?
Das ist möglich. Ich kann total gut abhängen. Also
nee, im Sinne
aber
von sich weiterentwickeln.
Naja, ich weiß ja, dass ich noch einige Themen habe. Das ist ja schön, wenn man Kinder hat, ne? Wenn man Kinder hat, die legen ja den Finger in die Wunde sozusagen, ne? Und da weiß ich, dass ich auch noch ein paar To-dos habe. Und ich fänd's einfach cool, wenn ich irgendwann mit 60 so den Frieden damit gefunden habe, weißt du? Also wenn ich sagen kann mit 60, weißt du, ich bin voll rein mit mir, ne? Ich kann in den Spiegel gucken und sagen, du bist echt dufte, so. Und das kann ich jetzt schon größtenteils, aber es gibt natürlich auch für mich immer noch so kleine Herausforderungen. Und ich mag's, mich dann auch da zu challengen. Und ich find's auch vermessen, ehrlicherweise, wenn ich anderen sage, ne, schau mal hier hin, überleg mal da, und ich mich selber nicht mehr hinterfrage. Ich finde, das ist eine sehr, sehr, ich glaube, das ist die Fähigkeit von uns Menschen, uns zu hinterfragen, uns zu reflektieren. Das ist die Fähigkeit. Das hört aber nie auf.
Ja.
Also so. Und für die Leute, die jetzt zuhören, ne, die Fähigkeit ist es zu reflektieren, aber die Kunst ist es, sich zu reflektieren, ohne zu sagen, du Depp. Also
gut mit sich,
reflektier dich gerne selbst, ja, hinterfrage dich, aber sag nicht, du Depp.
Ja.
Weil manchmal weißt du gar nicht, warum du es so machst. Ja. Und manchmal hat das gute Gründe.
Wir machen eine kleine Pause und stellen euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist es das Evangelische Klinikum Bethel und Krankenhaus Mara. In ihrem eigenen Podcast 24/7 trifft Moderator Philipp Katzmann super interessante Menschen aus den Kliniken und dem Krankenhausmanagement. Sie alle berichten aus ihrem Alltag und erklären, warum man sein Herz an die Niere verlieren kann, wie es sich anfühlt, am Hirn zu operieren oder wie die Pflege der Zukunft aussieht. 24/7, ab sofort zu hören auf allen Podcast-Plattformen oder auf evkb.de. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht es weiter mit der Folge. Was ist so ein To-Do? Magst du davon erzählen?
Oh, ich kann ein ganz krasses Beispiel gerade. Ich habe vor 3 Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht, da geht es um Körperarbeit, das Klopfen, ne? Also ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Es ist für mich der heißeste Shit in der Therapie und im Coaching, weil einfach unfassbar effizient. So, und ich hatte vor über 20 Jahren einen Autounfall. Einen schweren Autounfall. Und den habe ich überlebt so. Und ich habe aber gemerkt, dass das was mit mir macht. Seitdem habe ich irgendwie immer so eine Blockade im Rücken, ne? Und ich beschäftige mich gerade sehr viel aus der Körpersprache heraus. Was will uns der Körper auch sagen über unsere gesundheitlichen Zustände? Und so, das finde ich unglaublich spannend. Naja, und wer ist da besser geeignet als ich selbst? und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe dann irgendwann in meiner Ausbildung eine Therapeutin kennengelernt, die ziemlich gut war, die ziemlich pfiffig war. Und dann habe ich gesagt, mit der will ich mal auf dieses Thema schauen. So, und dann habe ich diesen Unfall überlebt und dann ist aber was aufgepoppt, was ich nicht mehr bewusst hatte. Denn bevor ich geboren wurde, ist mein Patenonkel gestorben. Der hätte mein Patenonkel werden sollen. 3 Tage vor meinem Geburtstag, glaube ich, ist er gestorben. Bei einem Autounfall. Und ich komme in dieses, ich will jetzt dieses Thema beklopfen, ne, mal durch dieses Thema gehen, weil körperlich habe ich das irgendwie überlebt. Da habe ich jetzt nicht viel. Und trotzdem hatte ich ein Rückenproblem. Und dann habe ich festgestellt, als ich reingegangen bin, also ich erzähle jetzt nicht im Detail, was da alles passiert, aber als ich da reingegangen bin, habe ich absolut, bin ich eskaliert. Also ich bin wirklich, ich habe angefangen zu weinen und so, weil ich einfach Todesangst hatte. Und diese Todesangst, die habe ich nicht bearbeitet gehabt. Ich habe sozusagen in dem Moment, wenn du in so einen Unfall, in so einen stehenden LKW reinballerst, ne, dann ist so die Sekunden davor, gehen in Zeitlupe ab. So. Und in dem Moment, wo ich meinen Fahrer, ich war Beifahrer, ne, wie ich den gesehen habe, in dem Moment hatte ich Todesangst. Es war für mich klar, das wirst du wahrscheinlich nicht überleben. So, und den Punkt habe ich psychisch überhaupt nicht verarbeitet.
Der steckte noch in deinem Körper.
Der steckte voll in meinem Körper. Und das Spannende ist, seitdem ich dieses durchgemacht habe, ist der Punkt in meinem Rücken nicht mehr blockiert. So, und das finde ich einfach.
Das ist krass.
Das ist Hammer. Mhm. Und das ist, da beeindruckt mich wieder der eigene Körper, aber auch bei der Arbeit mit meinen Klienten oder mit meinen Mitmenschen, so, die in die Seminare kommen oder so, denen erzähle ich das ja auch. Mhm. Und die kennen das auch. Und die Psyche und der Körper, die hängen halt unfassbar zusammen. Ja. So, und das finde ich hochfaszinierend. 20 Jahre Körpererinnerung in meinem Körper. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass 50% aller Menschen da draußen eine chronische Erkrankung haben, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel davon, und das ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz, was mit den unterdrückten Emotionen zu tun hat. Und da gibt es ganz spannende Forschung und ganz spannende Leute. Und ich brenne einfach, weil ich neugierig bin. Mhm. So, und das wird wahrscheinlich auch nicht aufhören.
Ich muss dich unbedingt mit der Psychiaterin irgendwie mal vernetzen. War ein ganz ähnliches Gespräch. Es ist so interessant.
Ja, vielleicht arbeitet die ja so in dem ähnlichen Bereich.
Ja, genau. Ist wahnsinnig interessant. Was ich beeindruckend finde, und das erfreut mich immer wieder so an Mitmenschen, wenn ich sehe, dass die keinen Bock haben auf eine Stagnation.
Hm.
Und das ist bei dir gar nicht der Fall, ne?
Was meinst du mit Stagnation?
Ja, ich lasse das jetzt so, wie es ist.
Also ganz ehrlich, manchmal denke ich darüber nach, wie schön es auch wäre, einfach das alles zu vergessen.
Was meinst du mit das?
Naja, schau, wenn du zum Beispiel toxische Beziehungen, ne, einfach mal so ein Wort reingehauen. Wenn du das verstehst, dass du Beziehungen in deinem Leben hast, die nicht gesund sind, weil die Menschen sozusagen nicht bereit sind, sozusagen an sich zu arbeiten, ja, wenn sie an dir saugen und so, ja, dann sind die Beziehungen einfach, dann lässt du die, weil du weißt, das ist nicht gut für mich, ja. Und da gibt es andere Erkenntnisse so. Und dann denke ich manchmal natürlich, wenn ich das alles nicht wüsste, dann hätte ich vielleicht manchmal auch ein viel einfacheres Leben. Weil ich nicht so viel darüber nachdenken, weil ich Smalltalk und weil ich irgendwie übers Wetter und so. Ich kann das nicht gut. Mhm. Ich kann nicht gut über so Nachrichten oder sowas oder was lief da und da. Das kann ich nicht gut so. Ich mag's, wenn Gespräche mich irgendwie weiterbringen. Mhm. Und wenn es das nicht tut, dann habe ich da keinen Bock drauf. Und das ist manchmal nicht so cool.
Weil es anstrengend ist.
Ja, nicht anstrengend, sondern weil ich natürlich auch Menschen dann von mir fernhalte. Oder ich habe mal ein Feedback bekommen, wenn man sich mit dir unterhält, erlangt man manchmal sozusagen Infos, die man gar nicht haben will.
Oh.
Und da habe ich gedacht, ach krass, also ne, so dieses Feedback, manchmal sagst du Dinge, die natürlich gut sind, aber die will ich vielleicht gar nicht hören. Und dann halte ich mich davon fern. Und da habe ich gedacht, wow, krass.
Was hat das mit dir gemacht?
Autsch, ja. Es hat nichts mit mir zu tun, das hat ja mit den Menschen zu tun. Die können ja auch sagen, wow, hat wehgetan, ne, darüber nachzudenken, aber ich nehme das mal mit. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Menschen davon abhält. So, und das führt manchmal dazu, habe ich so das Gefühl, dass Menschen dann eher sagen, ah, geh mal nicht zu denen. So. Und dann denke ich manchmal, ein bisschen Smalltalk wäre vielleicht doch besser. Weißt du, einfach das Einfache nicht drüber nachdenken. Mhm. So. Manchmal habe ich so Gedanken. Und dann habe ich aber wieder Gespräche, wo ich denke, ach krass, ja. Mhm. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Spannend.
Könnte es denn auch sowas wie eine Balance geben?
Ja, ich glaube, dass ich die einigermaßen hinkriege in dem, was mir so, was ich so möchte. Mhm. Ja. Aber ich finde es auch total gut, ich komme alleine total gut klar. Mhm. Also so Schweigeseminar 7 Tage oder so finde ich völlig fein. Mhm. Mich einfach an den Strand zu legen und einfach, ich sag mal, salopp dumm ins Meer zu blicken, kann ich total gut und kann ich auch unglaublich gut aushalten.
Ist deine Rübe denn dann an? Wir machen eine kleine Pause, in der ich euch unseren heutigen Werbepartner vorstellen möchte. Und zwar ist das die Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Was manche von euch vielleicht noch nicht wissen, in der Volksbank am Kässebring, da könnt ihr nicht nur Finanzthemen besprechen. Die Lobby ist ein toller Treffpunkt für Kunst, Kultur, Design und Genuss. 2x im Jahr warten da wechselnde Ausstellungen auf euch, Events, der regionale Konzeptstore, der bietet Produkte von Manufakturen aus OWL an und natürlich bekommt ihr Kulinarisches. In der frischen Mische gibt es von der belegten Stulle bis zu regionalen Eintöpfen alles für die Mittagspause in gemütlicher Atmosphäre. Einen ganz herzlichen Dank an die Volksbank Bielefeld-Gütersloh für die Unterstützung. Mehr Infos bekommt ihr auf der Seite der Volksbank. Viel Spaß beim Erkunden. Und nun geht's weiter mit der Folge.
Das kommt drauf an. Also wenn ich am Meer bin, geht die sehr schnell so ein bisschen ruhiger. Die ist ja immer an. Also den Monkey Mind, den haben wir ja immer. Aber am Strand zum Beispiel oder im Wald oder sowas, kann ich auch einfach dumm in den Wald gucken und denken, denke ich gar nicht so viel.
Ja.
Ja, finde ich total schön. Also im Sinne der Balance habe ich da schon was für mich gefunden. Mhm. Aber die Balance ist nicht für mich. Du machst ein bisschen Smalltalk und redest über irgendwelchen Scheiß, der in der Welt passiert, sondern meine Balance ist dann, ich gehe dann für mich in die Ruhe.
Ah, okay. Ja.
Ja.
Ich empfinde das auch als ganz angenehm, ganz tiefgründige Gespräche führen zu können. Mache ich wahnsinnig gerne.
Ja.
Aber ich kann halt auch wahnsinnig viel Blödsinn erzählen und einfach so.
Ja, also Blödsinn und so kann ich auch erzählen, ne? Das geht schon auch. Aber nicht so dieses, weißt du, also wenn Menschen so kommen und sagen, das in dem Wetter und so, und das ist so schlecht und so, weißt du, was ich meine? Mhm. Da steige ich sofort aus, weil ich denke, ja, und hilft das jetzt, wenn ich darüber jetzt spreche? Hilft doch nicht. Also dieses Jammern, weißt du, was ich meine?
Ja, das
finde ich. Jammern und die Ausländer und so. Da denke ich so, da habe ich keinen Bock drauf. Albern sein, ich habe einen unfassbar schrägen Humor, also ist sehr schwarz, auch wieder sehr irritierend für Leute. Sehr schwarzer Humor,
ja.
Ich mag das. Mhm. Ja. Ja, aber wie gesagt, auch Ruhe und manchmal ist es auch so, dass ich sehr viel rede, weil ich, wenn ich rede, dann weiß ich, dass ich rede.
Kontrolle.
Nö, nicht Kontrolle, sondern dann muss ich nicht zuhören. Das ist manchmal auch anstrengend.
Ach, das ist ja interessant. Ja.
Ist auch so ein Muster, was ich so erkannt habe. Ne? Es gibt so Situationen, wo ich gerne rede, weil ich, wenn ich rede, ist nur eine Person. Wenn 15 Leute reden und so, dann merke ich, das ist anstrengend.
Und in einem Zweiergespräch, wie ist es da? Also ist es da auch für dich dann schöner, wenn du redest?
Das kommt drauf
an. Ja, wer dir gegenüber sitzt.
Ja, das kommt drauf an. Wenn ich jemanden gegenüber sitzen habe, von dem ich weiß, der kann dir hier, der eröffnet dir nochmal neue Felder.
Wie machst du das denn fest? Also woran erkennst du das?
Ich reibe mich gerne. Ja. Also ich hatte letztens mal so eine Diskussion. Da kam ein guter Kollege von mir, habe ich gemerkt, dem bin ich auf den Fuß getreten. Ne? Mhm. Und das merkst du ja Körpersprache. Und da habe ich gesagt, oh, spannend. Sag mal, ich bin dir auf den Fuß getreten irgendwie, ne? Offensichtlich. Magst du mal erzählen, was da passiert ist? So, und jetzt ist etwas passiert, was ich in den Seminaren auch sehr häufig erlebe. Das ist ein Bedürfniskonflikt gewesen. Mhm. Ne? Das heißt, mein Kollege sagte, weißt du, wir haben uns jetzt ein Jahr nicht gesehen und du fragst mich überhaupt nichts, sondern du erzählst. Ja, sag ich, das stimmt. Ja, aber ich hätte gerne gehabt, dass du mich mal was fragst.
Gesehen werden.
Genau. Dann habe ich gesagt, ja, warum sagst du denn das nicht? Ja, ich werde doch wohl nicht fragen. Frag mich doch mal. Also, warum nicht, wenn das dein Bedürfnis ist? Ich fände es schon wichtig, dass Bedürfnisse auch ausgesprochen werden, weil ich bin kein Hellseher. So, ne? So, und was da war, ist, er wollte halt gefragt werden. Das war sein Bedürfnis.
Warum hast du ihn denn nicht gefragt?
Weil ich ihn, weil ich, gute Frage, also weil ich, glaube ich, nicht das Gefühl hatte, dass da jetzt irgendwie Pfund kommt. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Dass da, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da was kommt, was für mich spannend sein könnte.
Ah.
Vermute ich. Mhm. Und weil ich natürlich viele Sachen erlebt habe, also manchmal geht das Gespräch so, ne? Hey, wie geht's dir? Ne, erzähl mal, das frage ich schon. So, und dann kommt nicht viel.
Mhm.
Dann muss ich sozusagen nachfragen, ne? Also ein bisschen das Gefühl, ich muss dir das aus der Nase ziehen.
Und bevor das passiert, erzählst
du. Da habe ich keinen Bock drauf.
Ah, okay.
Ich hab keine Lust drauf, mhm. Sondern ich will, hey, erzähl mir und begeister mich doch.
Mhm.
Also, und wenn du aber nichts zu erzählen hast, was begeistert ist, dann werde ich schnell gelangweilt. Das ist so ein Teil dieses sensiblen Teils, ne? Ich bin schnell gelangweilt.
Da muss dein Gegenüber dir aber auch ganz schön viel bieten, ne?
Nee, gar nicht. Also, ich muss nur das Gefühl haben, das ist irgendwie, der hat Bock, mir was, er hat, oder er hat was erlebt.
Mhm.
Und da arbeite ich dran. Das weiß ich, das ist mein Thema. Mhm. Dann frage ich mich immer, will ich das? Ja, oder will ich das eben nicht? Und manchmal will ich das auch nicht.
Ja, okay, aber das ist
so, das meine Entscheidung.
Ehrlichkeit, ne?
Das ja, das ist meine Ehrlichkeit auch so.
Ja, genau.
Und manchmal mache ich das dann so, dass ich sage, und das ist meine Art von Wertschätzung, ne? Und das gehe ich ja jetzt nicht erklärend hin, ne? Sondern ich ging dann zu ihm, so war das nämlich, ne? Und so ist dann dieser Konflikt dann aufgepoppt. Ich bin dann zu ihm gegangen und habe gesagt, sag mal, wie siehst du das eigentlich mit diesem Gen Z-Gehabe? Wir waren gleichzeitig in so einem Vortrag, ne? Habe ich gesagt, wie siehst du das mit dem Gen Z? Und dann habe ich gemerkt, so, dass er da so reagierte und habe ich gesagt, oh, auf den Fuß getreten so, ne? Und dann habe ich gesagt, weißt du, meine Form von Wertschätzung, ein Teil davon ist, dass ich dich frage, weil ich will von dir wissen, wie siehst du das?
Mhm.
Ich würde dich nicht fragen, wenn ich dich nicht schätzen würde. Ich würde niemanden fragen, von dem ich das Gefühl hätte, der hätte mir nichts zu sagen.
Mhm.
Also das ist auch ein Teil von, hey, ich will mit dir gemeinsam wachsen. Also es geht in einem Gespräch immer um, wenn wir beide was davon haben von dem Gespräch, dann finde ich das cool.
Aber ich muss es als dein Gegenüber ja auch erstmal schnallen, ne? Was deine Motivation ist und was deine Art der Wertschätzung ist.
Ja, das muss ich ja letztendlich auch. Du hast ja auch ein Bedürfnis, ja. Warum du überhaupt in die Interaktion gehst.
Ja.
So, und wenn du aber in die Interaktion gehst und sagst, ich möchte jetzt gefragt werden, ich möchte gefragt werden, ich möchte, dass du mir das sozusagen aus der Nase ziehst, ne? Dann ist das ja dein Bedürfnis, aber nicht meins.
Mhm.
So, und das Spannende ist eben mal zu fragen, in den Gesprächen mal zu fragen, sag mal, was ist eigentlich dein Bedürfnis, warum sprichst du eigentlich mit mir?
Mhm.
Das fände ich irre.
Mhm.
Ja? So wird aber keiner ins Gespräch gehen. Und naja, aber dadurch, dass wir diesen Konflikt hatten, fand ich das eben super spannend, weil wir dann erlebt haben, ach guck mal, meine Form von Wertschätzung ist, dass ich mit dir sozusagen mich reiben will. Ich will wissen, wie siehst du das? Weil ich das Gefühl habe, von dir kann ich noch eine andere Perspektive kriegen. Und er hat, ach so, habe ich das gar nicht gesehen.
Mhm.
Ne? Und deine Bedürfnis war halt, frag mich, weil ich möchte gesehen werden. Okay.
Ja.
Und dann kann ich das zukünftig eingehen.
Ja, aber so konntest du es auflösen.
Genau. Und das war super spannend. Und dann haben wir wieder beide was voneinander gelernt. Und
ja.
Das finde ich, ah, und dann denke ich so, geil.
Hast du heute in diesem Gespräch auch was gelernt?
Ja, ich fand die Frage spannend, wieso fragst du denn nicht zum Beispiel? Da musste ich erstmal drüber nachdenken. Das kann ich jetzt noch gar nicht beantworten. Die nehme ich mit. Also mein neugieriger Teil fragt sich, ah, warum machst du das eigentlich? Das finde ich spannend.
Ja,
das nehme ich auf jeden Fall mit.
Ich fand's super spannend mit dir. Und ich würde am liebsten noch 2 Stunden weiterquatschen. Und vielleicht machen wir es auch einfach nochmal.
Ja.
Patrick, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.